Teil 5.2. La Familia Lopavent.
Ja, es ist ja insgesamt so, das klingt, also nach allem, was die Zeugen so berichtet haben, die wir jetzt gehört haben in den letzten paar Tagen, also bei dem jetzt von heute weiß ich es nicht so genau, der war ja wohl in dieser ganzen Clique Lopavent nicht so drin, der ist ja auch relativ spät erst dahin gekommen. Mhm. Aber wenn wir jetzt den einen Zeugen gehört haben, den kann man ja schon fast als Prozesscrusher bezeichnen, der dann auch ungerührt erklärt, also der eine Angeklagte sei Patenonkel seines zweijährigen Sohnes und der andere Angeklagte nächtige an jedem Verhandlungstag bei ihm und sie würden abends immer am Küchentisch zusammensitzen. Das ist natürlich bei der Kombination, wie das Gericht sich immer bemüht, die Zeugen und die Angeklagten und alle Prozessbeteiligten im Grunde genommen auseinanderzuhalten, ist dann ja schon geradezu lächerlich. Und dann die Erwartungshaltung zu haben, ich will mich nicht hier justiziabel aus dem Fenster legen, aber oder lehnen, beziehungsweise ich möchte nicht rausfallen, aber es ist halt schon, sagen wir, es stellt hohe Anforderungen an die Glaubensbereitschaft, dass die sich nicht über den Prozess unterhalten haben, auch inhaltlich.
Ja, also Sie behaupten, Sie seien das nicht alles durchgegangen. Und tatsächlich würden Sie heute auch 8,5 Jahre danach und trotz vielleicht 100 Tischgesprächen oder 80 immer noch nicht so genau wissen, was da eigentlich passiert sei und von einigen simplen Fakten wie Staus am Rampenkopf sei jetzt auch noch in keinem dieser Tischgespräche so richtig die Rede gewesen als eine Ursache. So, das ist alles hinreichend vage. Das ist aber auch die mich jetzt in Sachen Lopavent wirklich überraschende Sensation. Ganz offensichtlich ist es ganz gut, wenn man zu diesem Leitungsteam, Kreativdirektor, ausgeschieden aus dem Prozess, Produktionsleiter, noch im Prozess drin, technischer Leiter und Sicherheitschef, 4 Leute. Wenn man irgendwie diese Leute kennt, weil unser Koch hier aus der Gastronomie hat auch einen Stellvertreter zur Seite bekommen. Den hat ihm nicht etwa der technische Leiter an die Seite gesetzt, sondern der technische Leiter hat gesagt, kennst du vielleicht jemanden, der dir dabei helfen würde? Ja, hat er gesagt. Und wer war es? Jemand, den er seit 10 Jahren aus der Gastronomie kannte. Warum? Hatte der mehr Ahnung von Zollen? Nö. Aber der war mir als zuverlässig bekannt. Also auf diese Art und Weise muss man davon ausgehen, und da kann man nur eigentlich 3 Kreuzzeichen schlagen, dass nicht mehr passiert ist. Auf diese Art und Weise wurde bei diesem Millionen-Event Love Parade kommt ins Ruhrgebiet plus das gleiche Team macht Zeche Zollverein Anfang 2010 vor laufender Fernsehkamera die Eröffnung Ruhr 2010. So ungefähr sind da von diesen Leuten, die wir jetzt mal hier auf der Anklagebank sitzen haben und einem mehr, quasi Personalgespräche und Einstellungsgespräche und Verantwortungsgespräche gelaufen. Und jetzt kommt das Tolle, über diese Art Stellen zu besetzen, entstehen dann, kann ich auch gut verstehen, persönliche Freundschaften. Weil man findet sich ja irgendwie toll jenseits von Qualität. Das verbindet ja schon mal. Wenn man sagt, ja, der okay, als zuverlässig, ja, der ist auch nett. Und daraus resultiert jetzt ein Freundeskreis, eine Clique, die sich gegenseitig regelmäßig trifft von Angeklagten und Zeugen, die sich gegenseitig mit Jobs versorgt, und die möglicherweise, aber das wird von allen bestritten, auch genau weiß, auf welcher Klaviatur, weil das erleben wir hier bei jetzt den neuen Love Parade, Menschen ja sehr exorbitant, dass die sich wirklich an nichts mehr erinnern. Ne, der Vorsitzende Richter hat mal gesagt, also da kriegen Sie jetzt bald die Prämie für vergessen. Und zwar nicht nur, dass Sie gar nichts mehr erinnern, sondern die erinnern auch nicht mehr das, was Sie bei der Polizei gesagt haben. Das kriegen die immer so vorgehalten, wie man sagt. Und dann sagt er, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und diese Freundeskreisnummer.
Entschuldige, da muss ich mal kurz einhaken. Ja. Das fand ich dann wirklich bemerkenswert, als dieser Funkmensch irgendwie dann am zweiten Tag vernommen wurde. Und dann wurde er gefragt, ob er sich mit dem Angeklagten abends am Küchentisch wieder unterhalten habe. Und der habe ihm dann gesagt, ja, dass er das bewundernswürdig fand, dass er als Einziger in dem Prozess als Zeuge zugeben würde, dass er sich an vieles nicht mehr erinnert. Das fand ich dann doch, wenn es eine komische Nummer wäre, hätte es mir ein leichtes Kichern entlockt. Saß ich da und konnte es kaum fassen.
Ja. Ja, und um das jetzt nochmal kurz Revue passieren zu lassen, also wir haben ja jetzt nur zwei neue Zeugen kennengelernt, aber das hat schon die Anzahl der Lopavent-Zeugen fast um 100% hochkatapultiert, weil wir vorher so wenig hatten. Und jetzt müssen wir sagen, diese zwei Zeugen, die in keiner Weise angeklagt sind, also man hat denen nie was ernsthaft vorgeworfen, dazu waren sie eigentlich auch in der Hierarchie zu niedrig, sind, du sagtest es schon, Patenonkel, einer der Angeklagten ist Patenonkel eines der Zeugen. Na gut, kann man sagen, Freundschaft ist Freundschaft. Jetzt geht's aber weiter. Die Ehefrau, also die Mutter des Kindes, von dem unser Angeklagter Patenonkel ist, tritt nach außen als die Geschäftsführerin eines vom Angeklagten Produktionsleiter in Essen betriebenen Cafés auf. Da ist unter Veränderung seiner Vornamen der Angeklagte eingetragen im Impressum, vielleicht auch registriert als Gewerbetreibender. Aber in der WAZ tritt die Mutter des Patenkindes des Angeklagten als die Geschäftsführerin auf, zweimal.
Und die Mutter war ja auch Teil
und
des
Lopavent-Teams. Und die war auch bei der Lopavent. Es kommt aber noch toller, eine weitere Person, die wir jetzt neulich durch zwei ausgefallene Tage, wo der gleiche Angeklagte Magen-Darm hatte, konnte diese Frau leider nicht kommen und kommt jetzt erst in 5-6 Wochen. Die hat wiederum die gleiche Frau engagiert, die arbeitet nämlich weiter bei Fitnessunternehmer Schaller, Inhaber der Lopavent. Fitnessunternehmer Schaller plant in Oberhausen eines der größten Fitnesscenter der Welt unter dem schönen Namen Mirai. Da ist diese Dame, die neulich hätte als Zeugin kommen können, ist da irgendwie angestellt. Da haben sie neulich eine Veranstaltung für Nachbarn und Bewohner gemacht. Und Bingo, die Frau, die auch schon bei der Love Parade für Nachbarn zuständig war und jetzt die Ehefrau des Öffentlichkeitsarbeiters fürs Museum und Funkspezialisten ist, kommt dann auch da als Referentin. Und so fließt das eine oder andere freundliche Honorar, es wird das eine oder andere Bett zur Verfügung gestellt. Man trifft sich, man sieht sich und im Prinzip kann man sagen, dort, jedenfalls unter diesen Angeklagten und einigen der wichtigen Zeugen, gibt es ein funktionierendes Rhein-Ruhr-Netzwerk.
Nun ist das ja an sich nichts Ehrenrühriges. Wenn ich nicht gerade eine öffentliche Institution bin, brauche ich Stellen nicht auszuschreiben, ich muss es nicht unbedingt begründen. Es ist auch verständlich, wenn man sich kennt, wenn man weiß, wie der andere arbeitet, dass man dann sagt, gut, dann weiß ich, was ich bekomme. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen.
Das machen wir auch nicht anders.
Nun ist das ja ein bisschen problematisch bei einer Veranstaltung, die so grundsätzlich in die Hose gegangen ist wie die Love Parade 2010, wobei man dieser Dame sicherlich keinen Vorwurf machen kann, weil die hatte mit dem eigentlichen Geschehen auf dem Gelände ja nichts zu tun. Aber in dem Zusammenhang, dass eben diese Menschen als Zeugen gehört werden, ich weiß nicht, ob sie noch in irgendeiner Form vorgesehen ist als Zeugen, ist das natürlich als dieses Netz, Rhein-Ruhr-Netz, also es hat schon, es sieht komisch aus, sagen wir es mal so. Und der Richter war ja auch irgendwie völlig von den Socken, als dass der Zeuge so freimütig erklärte, ja, wir sind da, ich meine, das ist natürlich alles, was er gesagt hat, war darauf ausgerichtet, nicht aussagen zu müssen. Beziehungsweise, dass seine Aussage nicht brauchbar ist.
Ja, es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir diese Woche auch, den Verdacht hatten wir schon, aber jetzt ist er auch verifizierter. Hier, der zweite Zeuge ist zweimal bei der Polizei gewesen und beim ersten Mal, also beide Male hat er einen Anwalt dabei gehabt, den er nicht groß kannte. Den ersten hatte eben genau dieser Angeklagte mit dem Patenkind und dem Café ausgesucht. Und wer hat sie bezahlt? So genau weiß er es nicht, aber es deutet sich doch an, dass Herr Schaller bezahlt hat und möglicherweise Herr Schaller, so hat es der erste Zeuge gesagt, auch bis heute noch, er weiß nicht so genau wie, aber das eine oder andere Anwaltshonorar aufstockt, bezahlt und ähnliches. Das heißt, hinter der ganzen Geschichte, hinter diesem Freundeskreis, haben wir offensichtlich einen gut ausgestatteten Event- und Fitnessunternehmer, der Leuten Anwälte an die Seite stellt, diese bezahlt, was dann keineswegs zur Aufklärung führt, sondern zu früher polizeilicher Aussageverweigerung. Das heißt, dieser Zeuge Zaunbauer sagt bei seiner ersten Vernehmung, als man ihn fragt, wie kommen denn die Zaundreiecke auf die Rampe, dazu möchte ich mich nicht äußern. Und das ist sozusagen der klare Satz, ich sage hierzu nicht aus, damit würde ich mich selber belasten, das braucht keiner. Dann wird er nochmal vorgeladen und dann sagt er, ja, das hätte ihm sein Anwalt so gesagt, er sollte dazu nichts sagen. Damit hat man natürlich mindestens die polizeiliche Aufklärung erstmal schwieriger gemacht, weil man erstmal keine Aussagen bekam. Und das ist natürlich so ein strippenziehender Unternehmer und Veranstalter, der unter irgendwelchen Kriterien Anwälte dahin schickt, die dann eher nicht sagen aufklären, aufklären, sondern besser mal nicht aussagen. Das ist natürlich auch nicht unproblematisch und hat natürlich mit dieser ganzen Selbstattitüde, ich frage mich immer noch, was ist hier wirklich passiert, ich bin so an der Aufklärung interessiert. Je näher man da dran ist und je genauer man hinguckt, umso eher sieht man, das ist gut eingestudierte PR, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun.